Willkommen zusammen zu meinem Talk, in dem ich einmal kurz euch erklären werde, was es eigentlich bedeutet, im Praxisalltag Embedded Linux Entwickler zu sein. Erst einmal kurz zu mir und wie ich zu dem Spaß gekommen bin. Vor ungefähr 10 Jahren war ich noch ein ganz normaler Linux-Enthusiast, würde ich mich nennen, hatte beruflich nichts damit zu tun, aber in der Uni die ganze Zeit vorher. Und hatte eigentlich einen ganz anderen Background, also nicht im Embedded-Bereich, sondern im Grafik- und Bildverarbeitungsbereich. Dann kam allerdings mal ein Bekannter zu mir und hat gemeint, du hast doch Ahnung von Linux und von dem, was wir hier machen. Wir suchen Entwickler, die uns auch helfen, eine Embedded-Bildverarbeitungsabteilung aufzubauen. Und dann habe ich gedacht, naja, ist ja auch nur Linux, damit kenne ich mich aus, gebe ich ihm doch mal eine Chance. Und das hat sich dann so entwickelt, dass ich seit 10 Jahren in diesem Embedded-Linux-Bereich, also im industriellen Embedded-Linux-Bereich, hängen geblieben bin und seit Anfang 2024 das Ganze bei Embedded-Linux, bei MLix mache, wo wir Kunden, die selber nicht die Expertise haben, helfen, ihre Systeme aufzusetzen, zu warten und sicher zu halten. Und bei der ganzen Sache fliegen einem ein Haufen Begriffe immer wieder um die Ohren. Das Ganze ist, wenn man es erstmal sieht, relativ unübersichtlich. Und ich versuche heute in dem Vortrag mal ein bisschen Klarheit da reinzubringen. Also zu erklären, was Embedded Computing überhaupt ist, was Embedded Linux ist, was der Unterschied zu einem stinknormalen Linux ist und anhand von ein paar Beispielen mit typischen Aufgaben und Fragestellungen, die man dabei immer hat, mal so in den Alltag zu beleuchten und immer mal wieder zwischendurch kleinere Praxistipps einzustreuen. Das Ganze ist alles auf einem sehr einfachen Niveau gehalten. Also wenn jemand noch nicht in diesem Thema tätig ist, hat er danach vielleicht eine grobe Idee, was auf einen zukommt. Erstmal mit den Grundlagen. Was bedeutet Embedded Computing überhaupt? Das hat man immer dann, wenn irgendwo ein Rechner verbaut ist, den man so als Rechner nicht wahrnimmt. Also beispielsweise in einem Steuergerät von einem Roboterarm oder im Medizinbereich in einem CT-Scanner. Da überall sind kleine, mehr oder weniger große, mehr oder weniger rechenaufwendige Systeme versteckt, die dafür da sind, dass diese Geräte ihre Aufgabe erfüllen. Ein anderes Beispiel sind zum Beispiel Fahrzeuge. Da weiß man ja, dass ganz viele Steuergeräte verbaut sind. Manche laufen mit Linux, manche nicht. So, das ist ungefähr der Embedded-Begriff. Aber es gibt keine formale Definition, an der man fest sagen kann, hier liegt ein Embedded-Gerät vor und hier nicht. Also das Einzige, was diese alle Sachen gemeinsam haben, ist, dass wir einen Rechner als Teil von einem Gerät haben, der in irgendeiner Weise spezialisierte Hard- und Software hat, um eine Aufgabe zu erfüllen. Eine Aufgabe und diese Aufgabe gut. Und sonst nichts. Ob es ein Embedded-Gerät ein Betriebssystem hat und wenn ja, welches, ist komplett offen. Was für eine Hardware-Architektur auch. Also es kann sein, dass wir hier von einem 8-Bit-Microcontroller reden oder von einem AMD Ryzen Embedded-Prozessor, der richtig viel Rechenleistung hat. Welche Schnittstellen so ein Gerät hat, ist komplett offen. Es kann sein, dass so ein Gerät als einziges einen Stromanschluss und ein Ethernet nach außen führt oder dass wir alles drin haben, was wir in einem normalen Desktop kennen oder vielleicht irgendwelche Industriestandardbusse. Ob es ein User-Interface gibt, ist auch komplett offen. Es gibt Geräte, die haben einen Bildschirm drin, über den man Sachen bedient. Es gibt Geräte, die irgendwo verbaut werden und nachdem sie einmal verbaut sind, nie wieder sichtbar sind. Das Einzige, was all diese Geräte gemeinsam haben, ist, dass es Einschränkungen gibt. Egal, ob es Massenware ist, die günstig sein muss, oder Geräte, die irgendwo in tiefen Ecken eines Fahrzeugs verbaut werden oder mit Akku laufen müssen und deswegen wenig Strom verbraten dürfen. Einschränkungen gibt es immer. Zu der Spezialisierung von diesen Geräten. Das ist auch wieder, wie eben beim Embedded-Bereich, ein großes Spektrum. Also wenn wir sagen, wir haben Systeme, die oder Probleme, die mit einem Single-Board-Computer wie dem Raspberry Pi lösbar sind. Wenn man den vielleicht in ein eigenes Gehäuse packt und noch ein paar Sensoren dran klatscht, hat man sehr viel generische Hardware, die man wieder nutzt. Genau das gleiche bei der Software und einen relativ geringen Teil, den man selber machen muss. Wenn man jetzt hingeht und sagt, wir kommen damit nicht aus, wir haben Anforderungen, wo wir spezielle Prozessoren brauchen, aber noch nicht komplett eine eigene Hardware entwickeln müssen, kann man zum System-on-Module gehen, dass man mit einem eigenen Basis Board versieht. Das sind dann solche kleinen Dinger. Das hier ist ein anderes als das, was ich in der Hand habe. Die kann man so kaufen in größeren oder kleineren Stückzahlen. Und da in dem Beispiel sieht man einen, der einen 64-Bit ARM-Core mit 64-Bit ARM-System on Chip mit 4 Kernen hat, der eine GPU mit drin hat, der bis zu 8 GB Speicher und 32 GB Massenspeicher hat, Ethernet-Anschlüsse, USB, Bluetooth, alles, was man sich so wünschen kann. Allerdings sieht man natürlich die einzelnen Anschlüsse nicht. Die sind hier unten auf diese Leiste alle rausgeführt. Und wenn man dann sagt, wir brauchen in einem Board beispielsweise ein USB, ein Ethernet und sonst nichts und vielleicht noch einen Strom, dann baut man sich ein Board, an dem diese Anschlüsse rausgeführt werden, der Rest nicht, und hat einen sehr geringen eigenen Entwicklungsaufwand und kann den schweren Teil, der im Hardware-Design wirklich ätzend ist, nämlich Timings für RAM zum Beispiel hinzukriegen, mehrere Boards mit mehreren Layern zu entwerfen, den kann man sich hier sparen, indem man sowas auf ein eigenes Board setzt. Wenn man jetzt den Fall hat, dass das nicht ausreicht, beispielsweise weil wir ein komplett robustes Board brauchen, oder dass es noch billiger sein muss als dieses, oder Hardware nicht rausgeführt wird, wie der Prozessor vielleicht könnte, dann gehen wir hin und nehmen das, was hier der Prozessor ist, dieses Ding, und setzen das auf ein eigenes Board. Da haben wir wieder weniger Generisches, nämlich nur noch den Prozessor und vielleicht Teile, die wir genauso verbauen, wie es bekannt ist, von den Entwicklungskits, und einen sehr hohen spezifischen Anteil. Das geht natürlich in der Software genauso weiter. Wenn wir beispielsweise dann aber den Fall haben, dass wir ganz viel Rechenleistung brauchen, dann gehen wir weg von den System-on-Chips, die ganz viel Peripherie mitbringen, zu sowas, wie ich gerade eben genannt habe, Embedded-Prozessoren in x86, wo beispielsweise auch die Grafikkarte noch extra gelötet werden muss. Das sind dann sehr spezifische Fälle für die Anwendung und sehr wenig generisches. So viel zur Hardware. Ich habe ja erwähnt, dass ich über Embedded Linux rede. Warum will man eigentlich Linux für diesen Anwendungsfall nehmen? Es gibt ja auch andere Alternativen, proprietäre zum Beispiel. Der große Vorteil ist, Linux ist freie Software. Das heißt, wir haben ein riesiges Software-Ökosystem. Die Chance ist groß, dass irgendetwas, das wir vom Desktop kennen, wenn es gut geschrieben ist, auch auf so einem Prozessor laufen kann. Wir haben einen riesigen Hardware-Support. Ganz viele Hersteller, zum Beispiel des eben genannten SOMs, bieten direkt für Linux ihr Treiber an, die sie brauchen, um das in Betrieb zu nehmen, oder ganze vorbereitete Linux-Systeme. Es ist tatsächlich sehr weit verbreitet, und dadurch, dass wir Software wiederverwenden, die vom Desktop bekannt ist, bekommen wir natürlich auch regelmäßig Sicherheitsupdates. Und dadurch, dass es freie Software ist, sind wir nicht auf einen Hersteller angewiesen. Wenn wir die Open-Source-Treiber haben beispielsweise und der Hersteller irgendwann sagt, dass er den Support jetzt einstellt, können wir immer noch hingehen und den Treiber nehmen und auch selber auf neuere Kernel-Versionen portieren. Und wenn wir das nicht selber machen, dann fragen wir eben kommerzielle Anbieter an, die den Support dafür uns gegen Geld machen. Oder die Fragen können wir natürlich auch anfragen, wenn wir in unserer eigenen Abteilung keine Expertise dafür haben. Wir haben beispielsweise Anwendungsentwickler, die gut in C++ sind, aber keine Erfahrung mit Embedded Linux haben. Dann kann man genug Firmen fragen, die das für einen aufsetzen. Das heißt, in diesem Vortrag beschränke ich mich auf Linux. Keine Microcontroller, die kein Betriebssystem haben, also nichts Arduino-Verwandtes oder Ähnliches, und auch keine anderen Betriebssysteme. Und ich rede über ein industrielles Umfeld. Das heißt, wir nehmen nicht einfach eine Standarddistribution auf Standard-Server-Hardware beispielsweise oder Desktop-Hardware, die wir irgendwohin in einen Schaltschrank verbauen und fertig sind, sondern wir reden immer von in irgendeiner Weise Custom-Hardware. Was dabei relativ häufig oder eigentlich immer wichtig ist, ist, dass wir nicht nur einzelne Software kompilieren und aufspielen, sondern komplett automatisiert und reproduzierbar ein ganzes Firmware-Image, also das, was monolithisch, alles, was auf diesem Gerät ist, dass wir das bauen können, drauf spielen, dass wir jederzeit wissen, welche Software in welcher Version da drauf ist, damit wir beispielsweise, wenn Sicherheitslücken bekannt werden, wissen, sind wir betroffen oder nicht, indem wir auf die Version gucken können. Und, Stichwort Sicherheitslücken, Updates müssen natürlich auch sein. Damit man ein bisschen konkreter wird, worüber ich jetzt rede, ich habe zwei Beispiele ausgesucht. Diese Beispiele sind angelehnt an Sachen, mit denen ich zu tun hatte bis jetzt, aber entsprechend nicht, also natürlich allein schon aus Vertraulichkeitsgründen, nicht dem, was tatsächlich das ist, mit dem ich gearbeitet habe. Aber sie sind so gewählt, dass sie die ganzen Punkte, die ich machen werde, gut illustrieren. Das erste ist ein Kaffeeautomat, wie er in der Kantine stehen kann. Vielleicht mit einer grafischen User-Oberfläche, auf dem man seine Getränkeauswahl trifft. Vielleicht einen NFC-Laser, an dem man seinen Mitarbeiter-Tag dranhält und direkt die Getränke vom Gehalt abgezogen bekommt. Das heißt, es existiert eine Verbindung zum Abrechnungssystem in irgendeiner Weise. Darauf ist möglicherweise beim neuen System ein 64-Bit ARM-System-on-Chip, wie wir ihn eben bei dem SOM gesehen haben. Das hat für ein Embedded-Gerät zu der Zeit üppige 512 MB RAM, 8 GB Massenspeicher in Form von eMMC. Das ist mehr oder weniger eine verlötete SD-Karte. Ein direkt per LVDS angeschlossenes Display, das heißt nicht per HDMI oder DisplayPort, und diverse Interfaces, die einfach benutzt werden, also GPIOs für Buttons, Ethernet für die Verbindung zum Abrechnungssystem und, und. Die Bootzeit von dem Ding ist quasi egal, weil wenn die Kaffeemaschine morgens einmal angeschlossen wird und gestartet, dann ist hoffentlich niemand so lange unterkoffeiniert, bis das Ding hochgefahren ist. Und je nachdem wird auch einfach die Aufheizzeit von dieser Maschine länger sein als jegliches Linux-Booten. Und im Hintergrund ist irgendwo hinter einer Klappe sind ein paar Buttons und USB-Anschlüsse versteckt, mit der man in einen Service-Mode kommt, zum Beispiel um Software-Updates einzufügen. Das Ganze ist also möglicherweise noch relativ Desktop-nah, wie man damit umgehen kann. Das komplette Gegenbeispiel wäre jetzt eine sehr robuste Ethernet-Kamera für einen industriellen Einsatz, die Full-HD-Video-Streams über TCP-IP oder UDP rausgeben soll, dabei gewissen Schutzklassen entspricht, die bedeuten, dass das Ding komplett staubdicht ist und gegen Hochdruckreiniger und Untertauchen fest. Also da kann man sich nicht leisten, irgendwo einen Button im Gehäuse zu verbauen. Der einzige Kommunikationsweg mit der Außenwelt ist ein schraubbarer Ethernet-Anschluss, den man dementsprechend auch dicht bekommt, und sonst nichts. Über den kommt auch der Strom über Ethernet rein. Das Ganze hat ein Web-Interface, das heißt, man kann seinen Laptop hinstellen, es konfigurieren oder über proprietäre, zum Beispiel TCP-IP-basierte Steuerprotokolle. Da ist ein etwas älterer ARM-SoC drin mit stark limitiertem Speicher, also 256 MB RAM zum Beispiel nur. Oder 512 MB NAND-Flash, das heißt nicht wie bei einer SSD oder beim eMMC ein Controller, der diesen Flash verwaltet, sondern der Flash ist als reine Speicherzellen dem Linux sichtbar, und es muss sich um alles selbst kümmern, also Verteilung der Schreibzugriffe, damit nicht einzelne Zellen vorzeitig abgenutzt werden zum Beispiel. Und das Ding muss von Power an bis zum ersten Bild, was rausgeht, in unter 5 Sekunden gebootet sein. In der Realität hat man allerdings selten mit diesen Geräten direkt zu tun, sondern hat ein Entwicklungskit vor sich liegen, gerade am Projektanfang, oder ein aufgeschraubtes Gerät, wo wie hier verschiedene Sachen noch angeschlossen sind. Das hier ist noch relativ wenig chaotisch im Vergleich zu dem, was man sonst auf dem Schreibtisch haben liegen wird. Das ist dann das, womit man im Regelfall entwickelt. So viel zur Hardware. Der nächste Schritt ist, ich werde ein paar Linux-Basics erklären, die eigentlich verdeutlichen, was der Unterschied zwischen Desktop und Embedded Linux jetzt wirklich ist. Ein paar Komponenten gibt es in jedem Linux-System. Also das allererste, was von Power an gestartet wird, ist der Bootloader. Das heißt, die Komponente, die die Low-Level-Hardware initialisiert, also zum Beispiel den RAM, und dann den Linux-Kernel lädt und startet und dann die Kontrolle übergibt und weg ist. Das Beispiel dafür aus dem Open-Source-Bereich sind das U-Boot und Barebox. Die sind im Embedded-Bereich häufig zu finden, und Grub oder Grub 2, EFI-Load, das sind die Bereiche, die im Desktop häufig sind. Genau, nach dem Bootloader kommt der Linux-Kernel. Der hat zwei Hauptaufgaben. Erstens verwaltet er alle Prozesse, damit die sich nicht in die Quere kommen, gegenseitig den abgegrenzten Speicher haben und so weiter. Und macht die Hardware, die das Gerät hat, für den User Space verfügbar, also für unsere Programme. Und verwaltet Zugriffe darauf. Und das dritte ist das Root-File-System, also das, was wir auf unserem Desktop in unserer Linux-Partition haben. Das heißt, da sind alle User Space-Programme drauf und Konfigurationen dafür. Das heißt, unser Init-System, alle Server, Dienste, die drauf laufen, und die Anwendungen. Wenn wir jetzt diese Komponenten mal zur Laufzeit betrachten, kann man sehen, wie so ein Schichtsystem. Wenn wir ganz unten die Hardware haben, haben wir darüber den Kernel, der direkt mit der Hardware interagiert und das für den User Space zur Verfügung stellt. Darüber die C-Library, die mit dem Kernel kommuniziert und über die Kernel-Interfaces das eben nach oben zugreifbar macht. Darauf verschiedenste Libraries, das ist komplett abhängig vom Anwendungsfall, beispielsweise eine SSL-Library, wenn wir Verschlüsselungen brauchen, wenn wir eine grafische Oberfläche möchten, einen Wayland-Server und eine darauf aufsetzenden Qt. Und auf diesen Libraries wiederum setzen Anwendungen auf. Das heißt, auf dem OpenSSL wieder ein Apache als Webserver, irgendeine GUI-Applikation, wie beispielsweise unsere Kaffeeauswahl-GUI von eben, oder eine Shell, die etwas weniger Libraries baut. Wenn man das Ganze jetzt mal zusammenfasst, ist das ja das, was wir im Regelfall als GNU/Linux bezeichnen, oder wenn wir es zusammen paketieren und rausgeben, als Distribution. Im Embedded-Bereich sieht es eigentlich genauso aus, nur kleiner. Statt einem Apache einen leicht gewichtigeren Webserver, statt einer vollen Bash eine kleinere Shell, und alle Komponenten sind irgendwie kleiner konfiguriert, sodass alles, was wir nicht brauchen, nicht drin ist. Oder zusammengefasst, im Desktop geht es ja darum, wir haben ein General-Purpose-System. Das heißt, wir haben ein System, das möglichst viele Anwendungsfälle abdecken soll. Das heißt, wir nutzen Standardsoftware, die existiert. Und die Leute, die die Linux-Distribution erstellen, machen ihre Anpassungen, entscheiden, wie die konfiguriert ist zur Compile-Zeit und paketieren das und liefern es raus. Genauso beim Kernel, der hat ja zum Beispiel bei einem Arch Linux sehr, sehr viel an Hardware-Support drin, möglicherweise kleinere Anpassungen und die Konfiguration und dann wird er rausgegeben. Ein GUI haben wir meistens beim Desktop und das Wichtige bei solchen General-Purpose-Systemen ist eigentlich Software im Betrieb nachinstallier- und konfigurierbar. Im Embedded-System, wo wir ja einen Anwendungsfall und genau einen Anwendungsfall abdecken wollen, ist es so, dass wir auch wieder Standardsoftware haben, aber wieder mit für den Anwendungsfall spezifischer Konfiguration und Anpassungen. Also beispielsweise in unserem HTTP-Server, wenn wir kein PHP auf dem Gerät brauchen, kompilieren wir es gar nicht erst mit. Oder beim Kernel, wenn wir einerseits ein Gerät haben wie diese Kamera von vorhin, die keinen Bluetooth hat, können wir den kompletten Bluetooth-Stack aus dem Kernel nehmen. Damit wird die Angriffsfläche geringer und das Ganze wird natürlich kleiner. Alles, was nicht drin ist, kann keine Probleme machen. Umgekehrt haben wir möglicherweise Custom-Hardware, die keine direkte Treiberunterstützung im Mainline hat. Die müssen wir hinzufügen. GUIs gibt es vielleicht. Und das Wichtige ist, beim Embedded-System haben wir stark eingeschränkte Endbenutzerinteraktion. Das heißt, ich kann jetzt nicht einfach auf diese Kamera gehen, mich per SSH einloggen, irgendeine eigene Software installieren, genauso wenig auf der Kaffeemaschine, sondern das Gerät ist dafür gemacht, dass es genau diesen einen Zweck erfüllt und nur den. So. So viel eigentlich zum Embedded-Begriff. Der nächste Sprung wäre dann zur Softwareentwicklung, also zur Anwendungsentwicklung. Was bedeutet es, wenn wir für so ein Gerät Anwendungen entwickeln wollen? Das gleiche wie eigentlich für den Desktop. Wir haben gewisse typische Programmiersprachen, die mehr oder weniger verbreitet sind. Das heißt, für Anwendungen und Libraries gerne mal C, C++, Rust ist im Kommen. Python gibt es auf solchen Geräten tatsächlich immer mehr, gerade in Bereichen, wo Rechenzeit nicht kritisch ist und alles, was man sich sonst vorstellen kann. Web-Interfaces, die solche Geräte häufiger haben, werden mit den dafür üblichen Tools gemacht. Der Kernel und der Bootloader sind tatsächlich alle in C geschrieben, wobei es da noch Ansätze gibt, das auch in Rust zu ermöglichen. Das Einzige, was wirklich unüblich ist, sind Just-in-Time-Compiler, also Java oder C-Sharp zum Beispiel, weil auf solchen Geräten meistens kein Platz dafür ist, weil die sehr groß sind und das auch mit Laufzeitanforderungen an die Software eigentlich nicht vereinbar ist. Jetzt könnte man ja den Eindruck bekommen, nach dem, was ich eben gesagt habe, dass diese ganzen Sachen eigentlich kein Problem sind. Das große Problem ist, kleiner heißt hier in dem Fall nicht, dass es leichter ist. Wir haben auf den Geräten zum Teil sehr komplexe Anwendungen, also egal, ob es Steuersysteme betrifft oder Regelungen. Oder es werden mehrere Steuergeräte zu ganz komplexen Anwendungen, Systemen zusammengefasst, die miteinander interagieren. Das wiederum sind Systeme, die häufig auch Safety- und Security-Anforderungen entweder aus Normen oder aus projektspezifischen Dingen erfüllen müssen. Und zu allem davon haben wir noch die ganz klassischen Problemschwerpunkte jedes dieser Einzelteile. Das heißt, Protokolle und Parser sind ganz häufig die Teile, wo Buffer-Overflows auftreten und deswegen problematisch sind. Web-Interfaces haben ihre eigenen Sicherheitsprobleme, ihre typischen Input-Validierung beispielsweise. Also wenn ich so meine Kamera habe und übers Web-Interface den Input nicht validiere, zum Beispiel bei der IP-Adresse des Geräts und dann ein 0.0.0.0 als IP-Adresse zulassen, habe ich mir mit einem einfachen Speichern-Klick einen schönen Briefbeschwerer gemacht. Das heißt, da bei dieser ganzen Sache ist sehr viel strukturierte Arbeit und tatsächlich auch je nach Anwendung sehr prozessgetriebene Arbeit eigentlich verbreitet. Von diesem kleinen Exkurs zurück zur Praxis. Wo entwickeln wir eigentlich? Wenn ich mir so ein Entwicklungskit anschaue, könnte man ja auf die Idee kommen, ich habe ein Display, wir haben USB, wir haben Ethernet, wir haben HDMI, spiele ich das mal auf, entwickle drauf und kompiliere die Software direkt auf dem Gerät und starte sie. Das geht im Regelfall nicht, weil das hier vielleicht ein Fall ist, wo wir gerade so grenzwertig genug Speicher hätten, aber für komplette System-Images kann man das vergessen. Bei manchen Geräten hat man sogar noch den Nachteil, dass man als einzige Interaktion mit der Außenwelt, von dem Ethernet abgesehen, irgendwo so eine kleine PIN-Leiste stehen hat, wo RS-232 dran steht. Das ist ein wirklich minimales Interface, wo man drei Leitungen hat und mit 115 Kilobit pro Sekunde im Regelfall ein Linux-Terminal kriegt, wenn das nicht auch eingeschränkt ist von der Kommunikation. Damit, das gibt es eigentlich auf jedem Gerät, aber das nutzt man hauptsächlich für Debug-Zwecke. Wenn man Pech hat, hat man sogar noch nicht mal eine PIN-Leiste, sondern irgendwo nur ein paar Testpunkte, auf die man dann was draufdrücken darf oder was drauflöten, einen ganz dünnen Fädeldraht. Also da wird man richtig gut im Löten und im Sachen gerade so hinhalten, dass es irgendwie funktioniert. Wie machen wir es stattdessen? Wir cross-kompilieren. Das heißt, wir kompilieren unsere Anwendung auf einem PC, der wird dann im Regelfall als Host bezeichnet, und führen das auf dem Gerät, also unserem Target, aus. Dafür brauchen wir eine sogenannte Toolchain. Das heißt, das sind alle Werkzeuge, die wir brauchen, um genau das zu machen. Die bekommen wir in Form von einem SDK, was uns jemand gibt. Das heißt, einerseits haben wir den sogenannten Host oder Native System Root. Da sind ein Compiler drin und ein Linker und alles, was man sonst noch so braucht. Die Sachen benötigen wir, um auf unserem Host, die werden auf dem Host ausgeführt und als Ergebnis kommen Binaries fürs Device raus. Und dazugehörig die Libraries, die für die Anwendung vielleicht nötig sind, kompiliert fürs Device und die zugehörigen Header wieder. Das ist tatsächlich sehr vergleichbar mit der Android-Entwicklung. Da ist es ja auch so, dass wir unsere Anwendung irgendwo kompilieren und auf einem anderen Gerät ausführen. Was bedeutet das konkret für C++-Code? Lassen wir uns einfach mal den Workflow durchgehen vom C++-Code bis zum ausgeführten Binary. Auf dem Desktop sieht das so aus. Wir haben auf der linken Seite unsere Header und unseren Code. Der wird vom Compiler zusammen mit den Header, die schon systemweit installieren, zu Objektcode umgesetzt und mit dem Linker mit den Libraries, die auf dem aktuellen System sind, zu einer Executable zusammengeführt. Genauer betrachtet haben wir es hier den Fall, dass wir den Compiler und den Linker möglicherweise aus unserem aktuellen System haben, das heißt, sie sind systemweit installiert, die Libraries und die Includes auch und alle Zwischenergebnisse oder Endergebnisse, das heißt, der Objektcode und die Executable sind für das aktuelle System ausführbar. Ich kann das machen und am Ende den Code ausführen. Um die Details kümmern wir uns im Regelfall nicht, sondern überlassen CMake oder Meson das übernehmen und sagen dann noch, welcher Code wie kompiliert werden soll. Auf dem Gerät sieht es ein bisschen anders aus. Wenn wir jetzt einen Intel-Host haben und ein ARM64-Device, haben wir erstmal den gleichen Ablauf, nur dass wir jetzt im Compiler und im Linker-Namen die Zielarchitektur noch kodiert haben. Also wir haben ARM, das für ein Linux kompiliert wird. Das heißt, unser Compiler und Linker kommen aus unserem SDK, die Includes und die Libraries auch. Und die Zwischenergebnisse sind kompiliert für das Target. Das heißt, die können wir nicht mehr einfach ausführen. So. Ist natürlich erstmal schade, aber irgendwie müssen wir das aufs Gerät bringen. Das Wichtige hier, wenn wir mit modernen Bildsystemen arbeiten, geben wir CMake beispielsweise eine Datei mit, in der steht, wo das SDK liegt, wo die Binaries sind, wo die Libraries und Includes sind, lassen uns CMake unsere Compiler-Aufrufe generieren und führen es aus. Das fühlt sich dann genauso an wie bei der JavaScript-Entwicklung. Kein Hexenwerk. Diese Binaries müssen wir nun irgendwie ausführen. Wie kriegen wir die dahin? Das ist komplett device-abhängig. Im Beispiel der Kamera ist unser einziger Weg SSH. Das heißt, wir müssen uns auf dem Gerät einloggen, das hochladen und ausführen. Bei Projekten, die einen Single-Board-Computer wie ein Raspberry Pi oder eine industrielle Variante nehmen, können wir die Anwendung möglicherweise direkt auf die SD-Karte davon kopieren. Oder wenn das Gerät einen Update-Mechanismus hat, den nutzen. Das ist total projektabhängig wieder. Gut. Gehen wir zu einem Beispiel von der Kamera. Uns drückt jetzt jemand so ein Ding in der Hand, da ist ein fetter Sticker dran, dass das ein Entwicklungsmodell ist, was eigentlich gebräuchlich ist, dass man trennt zwischen Entwicklungs- und Produktivsoftware. In dem Fall ist die Eigenheit von der Entwicklungssoftware, dass wir die größte aller Sicherheitslücken haben, nämlich einen passwortlosen Root-Zugang. Das Ding soll natürlich deswegen niemals an Kunden rausgeben, das ist aber für die Entwicklung wichtig, dass wir den haben. Das heißt, unser Plan wäre jetzt, wir kopieren die Anwendung da drauf, loggen uns ein und führen sie aus. Sieht in der Realität leider ein bisschen komplizierter aus, denn wenn wir das probieren, ist das die erste Meldung, die wir kriegen. Oh, unser Filesystem ist read-only. Wieso? Darauf komme ich gleich noch. Das heißt, wir können Linux. Was machen wir? Wir loggen uns ein, machen das Ding les- und schreibbar. In dem Fall haben wir Glück, dass das ein Dateisystem ist, wo das geht. Und probieren es nochmal. Die nächste Fehlermeldung ist, dass die Anwendung nicht überschrieben werden kann, weil sie schon ausgeführt wird. Denn wir haben gerade die Anwendung entwickelt, die die Hauptfunktionalität unseres Geräts umsetzt. Das heißt, sie läuft natürlich noch. Also beenden wir sie, kopieren sie drauf und starten sie. Juhu, wir haben eine Anwendung kompiliert und ausgeführt. Jetzt sind wir weiter beim Schritt des Debuggings. Bei den ersten Fehlern ist es natürlich ätzend, immer Printf-Debugging zu machen. Das ist verbreiteter, als man glaubt, aber viel schöner ist es, sich einen Debugger aufs Gerät zu kopieren. Und wenn man mit der Kommandozeile vom GDB klarkommt, kann man den direkt nutzen. Wenn man lieber sein schönes Frontend nimmt, dann kopiert man sich den GDB-Server aufs Gerät und führt den Debugger auf dem Host aus, verbindet sich mit dem Gerät und debuggt, als ob es lokal wäre. Das ist also sehr angenehm. Mal kurz ein paar Praxistipps dazu. Der wichtigste ist, wir haben ja hier verschiedene Geräte, auf die wir irgendwie draufkommen müssen, mit denen wir arbeiten müssen. Optimiert euer Setup. Also da gibt es ganz viele Sachen, die auf die langfristig viel Zeit sparen. Also automatisiertes Deployment von der Software nach dem Build. Das kann anfangen von Skripten, aber bis hin zu Continuous Integration Tests gehen. Relayboards, die ein Gerät an- und ausschalten als Teil von einem Skript, können auch richtig viel Zeit sparen. Also wenn ihr sowas nicht habt, sagt eurem Chef, ihr braucht sowas. Spart Geld. Genauso das Debug-Tooling, lernen, wie man Remote-GDB verwendet. Und das Wichtigste, dokumentiert, was ihr da tut. Beispielsweise welche IP-Adresse euer Gerät überhaupt hat, wie man da drauf kommt, was die wichtigen Passwörter sind. Das alles sind Sachen, die langfristig Zeit, Geld und richtig viel Nerven sparen. Der nächste Tipp ist, erstmal vielleicht kontraintuitiv, macht euch unabhängig von der Hardware. Wenn ihr ein Software-Design habt, bei dem die Hardware über verschiedene Schichten gut wegabstrahiert ist, also ein Beispiel von einem Temperatursensor, aus dem ihr Anomalien erkennen wollt. Wenn ihr eine Schicht habt in eurer Software, die per Interface den echten Sensor durch einen MOC-Sensor austauschbar macht, könnt ihr die komplette Algorithmik in der Form von Unit-Tests oder der Anwendung auf einem Host ausführen und testen und müsst es nicht jedes Mal aufs Gerät kopieren. Das heißt, ihr könnt fast die ganze Entwicklung oder zumindest möglichst viel davon entwickeln, ohne jemals auf die Hardware zu gehen. Das spart, wie gesagt, viel Zeit. Und noch etwas, was jetzt vielleicht halb persönliche Meinung ist von mir, aber nutzt Linux als Entwicklungsmaschine. Wenn ihr da nicht mit einem Windows-Host rumrödeln müsst, der möglicherweise von der IT-Abteilung auch noch so eingeschränkt ist, dass ihr nicht mal die IP-Adresse setzen dürft, das spart viel Zeit, Geld und Nerven wieder. So, aber von der Anwendungsentwicklung nochmal eine Ebene nach oben zum Gesamtsystem. So. Das war ja jetzt, wie man eine einzelne Anwendung schreibt. Jetzt haben wir auf so einem System natürlich eine riesige Kombination von vielen Diensten, Software, Kernel, die alle irgendwie auf dieses Gerät müssen. Ein Gesamtsystem beim Desktop ist ja, wie gesagt, eine General-Purpose-Distribution, wo es so ist, dass jede Software in ein Paket oder jede Komponente in ein Paket gepackt wird und bei Bedarf installiert und konfiguriert. Beim Embedded-Bereich ist es so, wir haben meistens spezialisierte Distributionen, die entweder pro Gerät oder pro Gerätefamilie spezifisch sind oder zumindest für einen kleinen Bereich, möglicherweise sogar pro Produkt mit demselben Gerät. Die Pakete sind hier immer zur Bildzeit festgelegt und zu einem Firmware-Image kombiniert, das dann wiederum auch so ausgeliefert werden kann. Und diese Distribution baut man sich im Regelfall nicht selber, sondern nutzt Tools wie Yocto oder Bildroot oder PTX. Das sind so verbreitete, die es gibt, aber nicht die einzigen. Das Yocto-Projekt sagt auf seiner Homepage schon, das ist keine Embedded-Distribution, sondern es kreiert eine für einen. Das heißt, es ist ein Distro-Toolkit, das Tools und Metadaten hat, anhand von denen vom Cross-Compiler über die Software-Pakete für das Host und Device hin zu Firmware-Images und dem eben genannten SDK alles kompiliert werden kann. Das Ziel von so einem Projekt, oder von einem Software-Image, das mit dem Yocto-Projekt umgesetzt ist, ist, wir können uns ein Hauptprojekt im Git auschecken. Bitbake ist das Build-Tool, darauf komme ich gleich, mit dem Firmware-Image ausführen und dann etwas warten, weil dann anhand von allen Daten der Cross-Compiler gebaut wird, mit diesem Cross-Compiler alle Software kompiliert wird und das zu einem Image zusammengesetzt wird. Und irgendwann haben wir dann unser fertiges Firmware-Image aus diesen drei Schritten. Hier auch wieder, sorgt dafür, dass ihr gute Build-Hosts habt. Bei den normalen Distributionen hat man das ja eher nicht, dass man sich alles kompiliert. Wenn man Gentoo nutzt, dann kennt man das Problem vielleicht. Bei einem größeren Update mehrere Stunden aufs Ergebnis zu warten, macht keinen Spaß. Genau, Bitbake ist ja wie gesagt das Build-Tool. Das funktioniert grundlegend so. Das ist auf der linken Seite die grauen Sachen, sind alle die Inputs, die wir in unserem Projekt haben, also Metadaten, die beschreiben, welche Pakete im Image landen, wie die konfiguriert sind, wie der Kernel konfiguriert ist beispielsweise. Und anhand von diesen nimmt das Build-Tool in der Mitte, greift das auf den Upstream-Source zu, zieht allen Quellcode, den wir irgendwie für dieses Projekt brauchen, baut alle Pakete und am Ende fliegt unser Image raus. Das Wichtigste dabei sind die Metadaten von einer Software, das heißt eine maschinenlesbare Beschreibung. Wie heißt die Software? Welche Version bauen wir hier überhaupt? Unter welcher Lizenz steht die? Wo finde ich den Quellcode und welche Abhängigkeiten hat die eigentlich zur Laufzeit und zur Bildzeit? Und das Wichtige, wie bauen wir sie überhaupt? Abhängigkeiten, das ist ein ganz wichtiges Ding im Yocto. Wenn wir nämlich, wie eben, sagen, wir bauen unsere Firmware, ist über die Laufzeitabhängigkeiten definiert, unsere Firmware hätte gern ein Lighty als Webserver. Dieser wiederum hat eine Abhängigkeit auf den SSL und unsere Anwendung hat wieder auch eigene Abhängigkeiten. Das bedeutet, wenn wir in den Metadaten der Firmware sagen, wir hätten gern den Lighty als Server drin, dann müssen wir nicht noch extra manuell angeben, dass wir ein OpenSSL brauchen, sondern das wird automatisch über das Dependency Handling abgefrühstückt. Das sind die Laufzeitabhängigkeiten, aber jede von diesen Softwaren braucht natürlich auch zur Bildzeit Sachen, die am Ende nicht in dem Image landen. Also Lighty, vielleicht Meson. Unsere Anwendung braucht überhaupt eine CMake und alle brauchen eine C++-Toolchain. Um das Firmware-Image zu bauen, brauchen wir ein Programm, mit dem wir ein Dateisystem erstellen können. Das sind alles Tools, die landen nicht auf dem Gerät, aber die sind Bildzeitabhängigkeiten. Wieder mal der Desktop-Vergleich, wie sieht sowas in der Praxis aus? Wenn wir für Arch Linux ein PKG-Bild für das Paket ZIP uns anschauen, haben wir genau die Sachen, die ich eben genannt habe. Also von Name über Version bis zum Quellcode hin zu unseren Bildinstruktionen. Alle Schritte, die diese Software beschreiben. Im Yocto nennt sich das dann nicht PKG-Bild, sondern Bitbake-Rezept. Sieht ein bisschen anders aus, die Variablen heißen anders, aber die machen genau das Gleiche. Im Yocto ist es nun so, dass diese Metadaten nicht wie bei einer Distribution aus einem Repository kommen, sondern aus verschiedenen Schichten. Das heißt, wenn wir ganz unten unser reines Bildsystem haben, haben wir da drauf Poki, das heißt die Referenzdistribution von Yocto, darauf wieder Meta Open Embedded. Das ist ein Repository, in dem man effektiv alles an Open Source Software findet oder Bitbake-Rezepte dafür, was man so im Alltag kennt auf normalen Distributionen. wenn ein Rezept in einer von diesen Schichten ist, hat es immer Zugriff auf, auf die Daten, die auf der vorherigen Schicht waren, plus es kann sie ändern. Wenn wir jetzt eine Software haben, die im Embedded-Bereich vielleicht verbreitet ist, wo die Leute wissen, dass sie da eingebaut wird, haben wir möglicherweise sogar das Glück, dass wir einfach diesen Layer dazuziehen können. Da endet dann irgendwann die Upstream-Schicht und wir setzen unser Projekt spezifisch drauf. Das heißt, typischerweise trennt man eine Hardware- und eine Software-Schicht. Wenn wir ein eigenes Board haben, dann haben wir alles, was nötig ist, zum Beispiel die Kernel-Konfiguration in unserem eigenen Layer, der wiederum im Kernel-Beispiel sagen kann, wir nutzen den Linux-Kernel, wie er in MetaPuke definiert ist, aber wir klatschen unsere eigene Config dran. Das gleiche mit der Software-Schicht. Wenn wir ein Layer haben, der unser Produkt beschreibt, dann haben wir da das genannte Rezept fürs Firmware-Image drin und alle Software, die wir selbst in der Hand haben, die von uns geschrieben ist und da reinkommt. Wie sieht nun ein konkretes Root-File-System und die Firmware-Images eigentlich aus, die daraus erzeugt werden? Das Gute ist, ein Root-File-System ist... Meine Maus spinnt. Ein Root-File-System ist das gleiche wie das, was wir, wie gesagt, auf einem Desktop Linux als unser installiertes Linux kennen. Das folgt dem File-System-Hierarchie-Standard im Regelfall und wir haben die üblichen Partitionen für Binaries, Devices, Home-Ordner, was auch immer wir brauchen. Auf dem Gerät, wenn wir das jetzt auf den Speicher von so einem Gerät bringen, sieht das im Regelfall erstmal so aus. Wir haben den Bootloader irgendwo, möglicherweise im selben Gerät, möglicherweise liegt er aber auch auf einem anderen Speicherchip. Und unser RootFS, was entweder ein Dateisystem hat, das wir vom Desktop-Bereich kennen, XT4 beispielsweise, oder spezialisierte UBFS für das, was wir eben für den NAND-Flash hatten. Allerdings wollen wir normalerweise nicht, dass das Ganze jederzeit schreib- und lesbar ist. Einerseits aus Security-Gründen, andererseits auch aus Safety-Gründen. Das heißt, wenn unsere Software gerade eine Schreiboperation macht und das passiert, was bei Embedded-Geräten eigentlich immer passiert, dass der Strom gezogen wird, statt dass es runtergefahren wird, wollen wir nicht unser RootFS zerschießen dabei und das ganze Gerät unbootbar machen. Das heißt, wir machen es read-only. Umgekehrt brauchen wir aber definierte Schreiboperationen, weil wir Einstellungen datenpersistent haben wollen, also eigene Datenpartition. Auf dem Gerät sieht es dann genauso aus, wie man sich denkt. Eine Datenpartition dahinter und das RootFS kann jetzt möglicherweise auch Dateisysteme nutzen, die speziell für Read-Only-Anwendungsfälle gedacht sind, SquashFS. Gut, das RootFS ist jetzt schön gut, wir haben es einmal drauf, aber wir wollen das auch irgendwann mal updaten. Das läuft im Regelfall so, dass wir ein komplettes RootFS aktualisieren. Also nicht einzelne Pakete da drauf, sondern das komplette RootFS austauschen, weil die Kombination von Software getestet ist. Die wichtigste Anforderung dabei ist, das Gerät niemals unbrauchbar zu machen. Also beispielsweise, wenn ich hingehe und ein Update starte, einen Strom ziehe, möchte ich nicht, dass das Gerät danach unbootbar ist. Gelegentlich gibt es auch getrennte Anwendungspartitionen, die einzeln geupdatet werden, aber es haben wenige Geräte aus meiner Erfahrung. Wo kommen diese Updates her? Das ist wieder extrem projektspezifisch. Manche Geräte zeigen ja einen Webserver, auf dem man Updates hochladen kann. Manche fragen im Internet bei Servern, gibt es Updates für mich? Bei manchen muss man das auf einen USB-Stick ziehen, einstecken oder auf eine SD-Karte. Das kann man komplett projektspezifisch entscheiden. Das Einzige, was man vermeiden sollte, ist, dass man irgendwann so einen Artikel veröffentlichen muss, weil dann ist bei Geräten wie der Kamera Ende. Eine Möglichkeit, das zu tun, ist das sogenannte Dual-Copy-Update. Das Prinzip ist, wir haben zwei Kopien von dem RootFS, eine aktive Kopie und eine Standby-Kopie. Und ein Update funktioniert so, dass die aktive Kopie, also die gerade gebootet ist, das Update in die Partition der inaktiven Kopie kopiert, am Ende die Rollen getauscht werden, nachdem das Update installiert und möglicherweise über eine Checksumme zum Beispiel geprüft wurde und im Fehlerfall fällt man zurück auf die alte. Alternativstrategien gibt es auch, also beispielsweise, dass man zwei Systeme hat. Eins ist minimal und nur dafür da, Updates einzuspielen. In das wird gebootet, auf das lädt man das Update hoch und das bootet dann danach das andere. Das Gute ist dabei, das muss man nicht alles selber entwickeln, sondern es gibt einige Frameworks, die genau diese Logik oder auch andere Szenarien für einen schon implementieren. Also SW-Update, RAUG, Mender-Error-Update, genug Auswahl. Auf dem Storage sieht das dann so aus, dass wir neben dem Bootloader noch einen Bootloader-State haben. Das heißt, in dem State steht, welches eigentlich gerade das aktive System ist. Und wir haben jetzt neuerdings zwei Kopien von dem rootfs. Beim Bootloader ist es dann im Bootfall so, dass er als allererstes mal schaut, welches System muss ich denn gerade starten. Das zieht er aus dieser Bootloader-State-Partition. Danach lädt er von der zugehörigen Partition den Kernel in den RAM. Wenn Partition A aktiv ist, von Partition A. Wenn Partition B ist, von Partition B. Und teilt dem Kernel dann mit, welches der beiden Rootfässer aktiv ist, also wo er seine Dateien findet. Dann startet er den Kernel und unser System läuft. Um jetzt ein Update zu installieren, sieht das sehr ähnlich aus. Wir schauen, aus dem Linux jetzt, welche Partition ist aktiv, entpacken das Update in die jeweils andere, prüfen es gegebenenfalls und erst wenn das passiert ist, schreiben wir den Bootloader-State und teilen dem System mit, dass es jetzt das andere booten soll. Wenn jetzt nämlich beim Entpacken zum Beispiel der Strom gezogen wird, ist das Einzige, was passiert, dass wir uns die inaktive Kopie zerschossen haben, die eh nicht benutzt wird, außer um ein Update reinzuschreiben. Dabei gibt es noch eine Kleinigkeit zu beachten, dass man hier sehr gut aufpassen muss, bei der Schreiboperation, dass man da Vorkehrungen trifft, auch wieder für den Fall, dass der Strom weg ist. Wenn man das nicht macht, kann man den Fall haben, dass plötzlich ein unerwartetes rootfs bootet und das will man eigentlich nicht. Dann ruft der Kunde nämlich an und fragt, die Version habe ich doch schon vor 3 Wochen aktualisiert, wieso habe ich denn die schon wieder? Gut, das waren jetzt so ein paar kleine Beispiele aus dem Alltag und der Entwicklung dabei. Mal als kurzen Fazit, was ich jetzt eigentlich aus den in den ganzen 10 Jahren gelernt habe und mitgeben würde. Das eine ist, wenn man sehr hardwarenah entwickeln kann, kann man das tun, im Kernel- und Bootloader-Bereich beispielsweise. Wenn man lieber auf Distro-Ebene arbeitet, also auf der Yocto-Ebene, dann kriegt man einen sehr, sehr tiefen Einstieg in den Linux-Kern, nicht im Sinne vom Kernel, sondern in den User-Space, der zeigt, wo man lernt, wie alle Komponenten zusammenspielen, wie die verschiedenen Systemdienste zusammenspielen, möglicherweise auch in das Init-System, mehr als einem manchmal lieb ist. Oder wenn man ein guter Anwendungsentwickler ist, kann man auch dort sein Glück finden und mit den besonderen Sorgfaltspflichten und Anforderungen natürlich klarkommen, was aber an sich Spaß macht, würde ich sagen. Extrem wertvoll, worauf ich jetzt leider viel zu wenig aus Zeitmangel eingehen konnte, sind Continuous Integration und Testautomatisierung. Es ist richtig hilfreich, nach einem Commit automatisiert einen Test auf der Hardware ausgeführt zu haben, statt dass man vor einem Release und auch nur dann mehrere Tage lang manuell Checklisten durchgehen muss, um zu prüfen, ob die Software noch funktioniert. Da ist es viel, viel praktischer, über Nacht ein Gerät irgendwo stehen zu haben, im Keller, auf dem Dachboden, im Labor, wo auch immer, wo dann automatisiert über Relaisboard und alles, was man sonst so braucht, Software aufgespielt, getestet und wird und eine Checkliste ein Report rausfällt. Und noch kurz zur Community, mit der man es hier zu tun hat. Die ist in alle Richtungen, ich nenne es mal professioneller geprägt. Also man hat viel, viel weniger die Freizeitentwickler, die da an ihrem Projekt rumbasteln, sondern sehr, gerade bei hardwarenahen Sachen, entweder die Vendor, die ihre Hardware unterstützen oder andere Dienstleister, die dafür entwickeln, eher weniger, was aus freien Stücken, aus Spaß an der Freude entwickelt wird. Genau. Und zum Abschluss eine Sache, die ich allen hier mitgeben möchte. Das klingt jetzt vielleicht alles nach einer steilen Lernkurve, das ist es auch. Aber das ist kein Hexenwerk. Man kann klein anfangen, sich Unterstützung suchen und hat am Ende sehr, sehr viel Spaß dran. Genau. In dem Sinne, gibt es noch Fragen? Dann kann ich die jetzt stellen, jetzt beantworten oder nachher bei uns am Stand zum Beispiel. Ja? Genau, also verstehe ich das richtig? Die Frage war, wenn wir jetzt von einem alten System oder von einem sehr alten System ausgehen und der Speicherbedarf größer wird, wir aber auf dem Gerät nicht mehr haben, wie man damit umgeht? Also im Regelfall wird das groß, weil Features dabei sind, die man nicht braucht. Also im neuen Kernel kriegt man eigentlich auch sehr klein, indem man rausschmeißt, was nicht nötig ist. Das heißt, die allererste Strategie ist natürlich, schauen, wie kriegt man das System so klein, dass es da reinpasst. Und wenn nicht, wenn man das keine Möglichkeit mehr hat, dann ist man irgendwann auch aufgeschmissen. Kleiner als man es machen kann, geht es irgendwann nicht. Aber es gibt sehr, sehr kleine Kernel, die gebaut werden können. Und wenn man in einem Linux zum Beispiel da statt einem Systemd ein kleines Init-System nimmt, alles wirklich auf das absolute Minimum runterkriegt, dann kriegt man auch solche Geräte wie eben die 512 Megabyte Speicher haben. Abgefrühstückt. Genau. Ich rede von Megabyte, genau. Und das heißt, für einen Router fest bleiben 150 Megabyte nur noch übrig mit dem Dual-Copy-Update. Das ist tatsächlich etwas, was wir auch sehr häufig machen, einfach diese Sachen zu minimieren. Durch Rausschmeißen von allem, was man irgendwie nicht braucht. Genau. Aber eine allgemeingültige Lösung habe ich dafür nicht, oder gibt es auch nicht. Genau. Genau. Also die Anmerkung, nicht wundern, dass ich die wiederhole für die Kamera, war die mehr oder weniger die Frage, ob man wirklich darauf vertrauen kann, dass es langfristig nicht größer wird, weil wenn wir jetzt ein altes System, zum Beispiel einen Kernel 2er in einem Atmel-Board haben, auf einem Atmel-Board, der dann auf eine gewisse Größe ausgelegt ist, und dann kommt ein neuer Kernel oder ein neues Linux und das wird größer, als man es eigentlich darin unterbringen kann. Genau, man kann ja nicht in die Zukunft gucken, sondern es nur ausreichend dimensionieren, wie man es aus heutiger Sicht machen kann und für die Zukunft lernen. Da gibt es leider keine Magie, die mir sagt, machen wir das jetzt kleiner. Da muss man komplett produktabhängig entscheiden, wie man weiter vorgeht. Weitere Fragen? Ja? Also die Frage war, auf so einem Gerät muss ja die Software nicht nur kurz laufen, sondern sehr lang. Und wie man das testet, dass der nicht einfach nach 2 Tagen abschmiert. Da nutzt man, also nach mehreren Tagen abschmieren, heißt ja meistens, dass wir entweder einen selten auftretenden Logik- oder Timing-Fehler-Effekt haben oder der Speicher läuft voll. Das heißt meistens, dass wir einen Memory-Leak haben. Und das wiederum versucht man möglichst früh in der Entwicklung durch entsprechenden Memory-Checker schon abzufangen. Das heißt, dass man gar nicht in die Lage kommt, dass der Speicher vollläuft. Oder in dem speziellen Fall so, dass man möglichst seine Software so baut, dass sie nur einmal zur Startzeit alle Ressourcen allokiert, die sie jemals brauchen wird, und dann immer wieder verwendet. Das heißt, wenn ich zum Beispiel bei der Kamera bin, dass ich nicht mit jedem Frame einen neuen Buffer allokiere, um das Bild reinzuspeichern, sondern indem ich 3 Buffer habe, mit denen ich dann immer arbeite. Und sonst tatsächlich Langzeittests und automatisierte Tests sind genau für sowas da. Die zweite Frage, oder?
Ich bin mir nicht sicher, ob das überhaupt umsetzbar ist für Anfänger. Aber ihr habt ja beim quasi entwickeln das Problem, ihr müsst es kompilieren, ihr müsst es dann rüberladen, dann testen, dann geht es kaputt oder ist noch nicht ganz oder richtig und dann wieder alles umfordern. Gibt es theoretisch die Möglichkeit, solche Umgebungen
Ja, also die Frage war, ob es Möglichkeiten gibt, solche Umgebungen vorher zu simulieren, bevor man auf dem Gerät arbeitet, damit man nicht immer diesen Kompilieren aufs Gerät kopieren, ausführen Loop hat, sondern damit man es schneller hat. Ja, die gibt's. Darauf bin ich leider nicht eingegangen, aber das ist eine Sache, die tatsächlich sehr verbreitet ist auch, dass man als zusätzliche Zwischenstation zwischen dem Ausführen der Tests im Host und dem Ausführen auf dem Gerät noch einen Emulator drin hat. Chemo ist das im Regelfall. Der emuliert auf dem Laptop zum Beispiel ein ARM-System von Bootloader bis hin zum System, bis zum laufenden Linux-System alles, und das macht man auch tatsächlich sehr häufig. Das kann man auch in automatisierten Test-Suites wieder machen. Das ist sehr angenehm in der CI zum Beispiel, in der Infrastruktur, und dann bekommt man mit jedem Commit an seinem Yocto beispielsweise ein voll durchgetestetes System raus. Das geht. Genau. Ja. Also, genau. Die Frage war, ob es sowas wie Differential Compiling gibt, also die Möglichkeit, nur das zu kompilieren, was sich geändert hat. Ja, die gibt's. Also auf Anwendungsebene macht CMake zum Beispiel das natürlich, und auf Yocto-Ebene auch. Das hat einen Caching-Mechanismus. Das heißt, alles, was anhand laut den Metadaten sich nicht geändert hat seit dem letzten Bild, wird auch nicht geändert. Das heißt, wenn ich einmal ein vollen Bild gemacht habe und dann eine Anwendung ändere und nur diese Anwendung, dann wird das System auch nur sagen, diese Anwendung hat sich geändert. Das heißt, ich muss die Anwendungen und alles, was davon abhängt, neu bauen. Das heißt, die Anwendung wird kompiliert, das Firmware-Image wird neu erstellt, meinetwegen das Update-Bundle, das am Ende installiert wird, wird neu erstellt, aber sonst nichts. Ja, das ist so. Genau. Die nächste Frage? Oder ich weiß nicht, wer zuerst war. Dann da, bitte. Also die Frage war, viele Hersteller bieten ja mit ihrem SOM zum Beispiel einen Linux-Kernel angepasst mit allen Treibern mit. Der wird für 3 Jahre in dem Fall jetzt gepflegt und danach nicht mehr. Ob sich die Situation bessert? Darauf kann ich ein großes sagen. Also der Punkt, wo sich es bessert, ist, sobald es Open-Source-Treiber für diese Systeme gibt, die dann im Mainline-Kernel idealerweise landen. Und ab da kann man davon ausgehen, dass es gut unterstützt ist. Und beim Rest ist es extrem herstellerabhängig. Beantwortet das die Frage? Danke. So, da war noch eine Frage. Wenn man kann, Mainline. Die Frage war, wie häufig wir an aktuellen Versionen arbeiten oder wie verbreitet es ist, ob wir aus irgendeinem Grund an alten Kernel- oder Toolchain-Versionen festhängen. Ich würde sagen, wir bekommen sehr häufig den Auftrag, Sachen zu aktualisieren. Also weil den Hardware- oder Produktherstellern bewusst ist, dass sie auf diese alten Versionen nicht mehr arbeiten können, aus diversen Gründen, also Sicherheit zum Beispiel, und dann mit einer neuen Version arbeiten wollen. Also ich hatte jetzt mit keiner Hardware zu tun, wo man es nicht irgendwie aktualisieren konnte bis jetzt. Genau. So, da noch. Du warst zuerst. Also die Frage war, wenn man als Einsteiger damit anfangen möchte und einfach mal ein bisschen damit spielen, mit welcher Hardware fängt man an? Ich würde sagen, ich habe noch nie mit einem Raspi das persönlich aufgesetzt, aber ich höre, dass es gut ist. Also es gibt im Yocto einen Raspberry Pi, glaube ich, heißt das, das genau die Hardware-Unterstützung enthält, mit der man dann genau von Raspberry Pi Images bauen kann. Also Das würde ich, wenn ich das machen müsste, würde ich anfangen und irgendeine Hardware im Kopf hätte, Raspberry Pi zum Beispiel, würde ich googeln, ob es dafür ein Meta Raspberry Pi gibt oder nicht. Und wenn das existiert, wäre das schon mal ein guter Punkt für diese Hardware. Gerne. Ich glaube, da hinten war noch was noch nicht. Die Frage war, die betrifft den Echtzeitbereich, also harte Echtzeit im Sinne von eine Anwendung muss innerhalb von einer gewissen Zeit eine Antwort auf eine Anfrage garantiert haben und wie das mit Linux zusammenpasst, weil der Linux durch den Scheduler ja natürlich gewisse Latenzen erzeugt. Das ist nicht mein Spezialbereich, aber ich weiß, dass es natürlich einen Realtime-Linux-Kernel gibt, wo sie an sowas dran arbeiten und dass es im Embedded-Bereich verbreitet ist, da müsste ich auf Kollegen zugehen, um da genauere Infos zu geben. Aber es geht und es wird verwendet. Genau, also die Antwort darauf kam gerade dankenswerterweise. Die Realtime-Patches sind inzwischen alle im Mainline-Kernel, aber ob die einzelne Anwendung dann Realtime-fähig ist, hängt natürlich von der Anwendung und dem Unterbau ab. Habe ich das richtig wiedergegeben?
Genau.
Danke. So, ich glaube, für eine Frage haben wir noch Zeit.
Ja.
Genau, also hier kam gerade noch die Empfehlung für den Einstieg, dass man nicht unbedingt Yocto verwenden sollte, sondern so etwas wie Buildroot oder OpenWRT, weil das durch die Art, wie es funktioniert, näher am Linux-Kernel, an dem Bildsystem vom Linux-Kernel ist. Den Kommentar lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Ich kann nichts dazu sagen. Ich bin Yocto-Experte und Buildroot habe ich immer eher vermieden bis jetzt. Achso, und der Eindruck war, dass Yocto eher im Firmenumfeld dann verwendet wird. Genau. Ja. Also kurz gesagt, die Frage war im Fall von Flash-Speicher ohne Controller, ob man da selber sich was zusammenfummeln muss oder eine Library vom Hersteller mitbekommt. Weder noch. Im Regelfall bekommt man nutzt man einfach einen existierenden Treiber im Linux. Die meisten von diesen Flashes sind über Standard-Interface angebunden und haben einen. Gut, dann ist die Zeit um und ich bedanke mich vielmals fürs Zuhören. Applaus